Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Unternehmen und insbesondere Behörden, der Nutzung von Cloud-Diensten und KI fällt häufig auch der Begriff digitale Souveränität. Man sei in Deutschland zu abhängig von ausländischen Digitaltechnologien, heißt es. Doch welche Vorteile bietet digitale Souveränität tatsächlich und wie erreicht man sie?
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
digitale Souveränität. Um die digitale Souveränität Deutschlands steht es schlecht. Beim Digitale Dependenzindex, DDI, der den Grad der Abhängigkeit bei Software, Hardware und Eigentumsrechten misst, kam Deutschland 2022 auf einen Wert von 0,82. Das heißt, 82% des Bedarfs an digitalen Technologien werden aus dem Ausland gedeckt. Warum digitale Abhängigkeit gefährlich ist, welche Vorteile mehr technologische Selbstbestimmung bietet und wie man diese erreicht, darüber spreche ich heute mit Andreas Reckert-Lodde. Er ist Geschäftsführer des Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung, kurz CENDIS. Hallo Herr Reckert-Lodde, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo.
Vielleicht eine Begriffserklärung am Anfang. Was versteht man denn konkret unter digitaler Souveränität?
Ich glaube, da gibt es ja verschiedenste Definitionen und jeder definiert es ein bisschen anders. Für uns ist es im Endeffekt wichtig, dass wir drei wesentliche Ziele mit Souveränität erreichen wollen. Uns geht es darum, dass wir Wechselfähigkeit haben wollen. Das heißt, wir wollen die Möglichkeit haben, souveränes Handeln ausüben zu können durch Wechselfähigkeit. Also ich brauche eine Second Source und ich muss auch zu dieser Second Source hinkommen. Das heißt, Thema offene Standards, offene Schnittstellen ist wichtig, damit ich wechseln kann. Aber auch in vielen Bereichen haben wir momentan gar keine Second Source. Das ist die eine Säule, sage ich jetzt mal. Die zweite Säule ist das Thema Gestaltungsmöglichkeit. Also ich möchte als Verwaltung oder auch allgemein als Staat natürlich auch meine Werte irgendwie in Lösungen reinbringen können. Stichwort Security by Design, Privacy by Design. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wo Dinge reinspielen, wie beispielsweise das Thema Kompetenzen. Und die dritte wichtige Säule ist im Endeffekt das ganze Thema Einfluss auf IT-Anbieter. Das heißt also, wenn ich Wechselfähigkeit habe, wenn ich Gestaltungsfähigkeit habe, also Einfluss auch nehmen kann auf diese IT-Anbieter, dann bin ich hier schon ein ganzes Stückchen weiter, weil dadurch, dass wir Second Source haben, dass wir wechseln können, dass wir Kompetenzen haben, nimmt der Markt uns auch ganz anders wahr und wir können ganz anders agieren. Also ganz klar, wir wollen keine Autarkie, wir wollen das nutzen, was am Markt ist, aber wir wollen selbstbestimmt nutzen können, was am Markt ist und auch unsere Werte in diesen Produkten, sei es Soft oder Hardware, entsprechend abbilden können.
Welche Gefahren eine Abhängigkeit von einem Anbieter birgt, zeigt aktuell das Beispiel VMware, also die Übernahme durch Broadcom, wo es dann zu einer enormen Verdreuung der Lizenzen kam. Aber gleich eine ganze Abhängigkeit von gesamten Ausland blockieren zu wollen, ist das so der Ansatz, den ich sehe?
Nee, es geht ja nicht darum, dass wir uns von einzelnen Staaten abgrenzen wollen oder von einzelnen Produkten abgrenzen wollen. Es geht darum, dass wir allgemein Lösungen brauchen, wo wir wechseln können. Also ist jetzt VMware ist das eine Beispiel, wo es einfach um eine Preisspirale geht. Es kann ja auch andere sicherheitstechnische Faktoren dazu führen, dass wir sagen, wir wollen mit Anbieter A oder B nicht mehr zusammenarbeiten. Und dann ist ja auch staatliche Struktur, natürlich können da Abhängigkeiten sein. Wir wissen, dass da Wahlen anstehen in den USA, das kann ja auch gewisse Einflüsse nochmal haben. Aber es geht jetzt nicht darum, gegen einzelne Akteure oder gegen einzelne Staaten zu gehen, sondern generell die Anforderung, wir möchten selbstbestimmt handeln können. Wir möchten selbstbestimmt sagen können, mit wem wir interagieren wollen und wechseln können, auch zwischen einzelnen Lösungen.
Okay. Welche Aufgabe hat das CENDIS dann in diesem Zusammenhang? Welche Rolle?
Also CENDIS ist gegründet worden als GmbH vom Bund jetzt. Die Rolle ist im Endeffekt, dass wir uns als Arbeitsmuskel darum kümmern sollen, mehr Souveränität in die Verwaltung zu bekommen. So, und Souveränität ist halt breiter Begriff, hat viele Facetten. Unser Step One ist quasi, dass wir uns um das Thema Open Source kümmern. Also wie schaffen wir es mit Open Source, mehr Souveränität für die Verwaltung zu kriegen? Und wenn man das ein bisschen matcht in die, ich sag mal, Außerverwaltungsstrukturen, in die freie Wirtschaft hinein, dann sind wir quasi das deutsche OSPO, das Open Source Program Office, was einfach dafür sorgen soll, dass wir für Bund, Länder und Kommunen, das ist vielleicht wichtig, so diese Perspektive auch, also aktuell Bundes-GmbH, perspektivisch Gesellschaftsstruktur erweitern um die Länder. Wir sind der GAF Digital schon beigetreten, der Genossenschaft, um auch den Schluss mit den Kommunen und mit den IT-Dienstleistern zu schaffen, also verwaltungsübergreifend zu agieren. Nach innen hingerichtet, in die deutsche Verwaltung, aber auch nach außen, internationale Kontakte aufbauen. Wir haben Vereinbarungen mit Frankreich, mit Österreich, reden viel mit der Schweiz. Wir sind mittlerweile auch bei den Vereinten Nationen, dürfen wir einen Vortrag halten und diskutieren, was wir da gerade tun. Also es geht so mittlerweile in verschiedenste Richtungen im Inland, aber auch im europäischen Ausland und darüber hinaus.
Okay. Zeigen Sie da eher auf, was möglich ist, oder fällt das Aufgabengebiet, in das Aufgabengebiet auch Sachen wie Betreuung bei Projekten, bei der Implementierung, Schulung von künftigen Mitarbeitern?
Genau, also was mir wichtig ist, ist immer, Governance sind wichtig, aber viel wichtiger ist auch operative Projektbegleitung. Das heißt, wir haben als Verwaltung schon das ein oder andere Mal viel Zeit in Konzepten und in Strategien verschwendet, will ich nicht sagen, aber viel Zeit dafür aufgebracht. Und es geht wirklich darum, einen operativen Muskel zu haben, der sich darum kümmert, eine operative Organisation, die Projektträgerschaften übernimmt. Das heißt, was wir zum einen machen wollen, ist natürlich Beratungsleistungen irgendwie anbieten, also Leuten erklären, was ist eigentlich Open Source, wie funktioniert das, was sind das für Lizenzen zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wo bekomme ich auch Service. Wir wollen aber auch operativ Produkte weiterentwickeln, also wirklich uns darum kümmern, gemeinsam mit dem Open Source Ökosystem, mit der Open Source Industrie, Produkte dahin zu bringen, wie wir sie als Verwaltung brauchen. Und wir haben auch schon eine Plattform aufgesetzt, wo man auch schon Open Source richtig nutzen kann. Und das ist so. Also es geht wirklich darum, operativ zu helfen und nicht nur über Governance-Strukturen dort zu reden, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier auch mal mehr ins Machen kommen als ins Dokumente schreiben.
Machen ist gut gesagt. Das Tennis bezeichnet sich als Start-up im Start. Wie kann man denn diese tatsächlichen Herkules-Aufgaben denn als Start-up schultern?
Ich glaube ehrlicherweise, dass man mit einer kleineren, agileren Einheit manchmal mehr schafft als mit Riesenunternehmen oder mit Riesenverwaltungsstrukturen, weil man einfach ganz andere Geschwindigkeit aufsetzen kann. Wir haben ja bewusst auch keine Behörde gebaut, sondern haben eine GmbH gebaut, um eine notwendige Flexibilität zu bekommen, um auch Fachkräfte gewinnen zu können, um auch hier einfach ein bisschen anders agieren zu können. Natürlich alles nur im Sinne der öffentlichen Hand, aber ich glaube einfach, dass man mit einer kleineren Einheit, die hier Projektträgerschaften übernimmt, Dinge aussteuert, relativ viel bewegen kann. Wir wollen das ja nicht alleine machen. Wir werden das Ganze ja mit Freelancern, mit Industriepartnern gemeinsam machen, auch mit den IT-Dienstleistern der öffentlichen Hand. Es geht hier wirklich darum, so ein Expertengremium, also Expertengremium ist der falsche Begriff, sondern einen Expertenkreis zu haben, die in der Lage sind, das auch auszusteuern wirklich.
Gibt es denn Vorgaben für Bund und Länder schon, dass bei der Beschaffung oder Vergabe Open-Source-Lösungen zu bevorzugen sind?
Leider nicht so wirklich. Es gibt im einzelnen Bundesländer, wie beispielsweise Thüringen, gibt es solche Vorgaben. Wir sind jetzt gerade dabei und haben auch vor kurzem jetzt nochmal ein Paper dazu geschrieben, um so ein bisschen die Diskussion anzuregen. Also es gibt gerade eine Vergaberechtsreform und ich glaube, dass das Thema Open Source First schon etwas ist, was wir vergaberechtlich verankern müssen. Wobei ich fairerweise sagen muss, ehrlicherweise müssen wir darüber noch was verankern, und das ist das Thema Souveränität. Also bevor wir über Software, Open Source ist ja ein Werkzeug quasi, was wir umsetzen wollen, um Souveränität zu stärken, müssen wir, glaube ich, noch eine Ebene höher gehen und erstmal festlegen, wenn der Staat Investitionen tätigt, muss er sich sehr wohl bewusst sein, ob das souveräne Lösungen sind, und das muss auch Teil der Bewertungskriterien sein. Also es darf nicht nur nach dem Preis gehen, sondern man muss auch darauf achten, kann ich diese Lösung nachher auch wieder verlassen? Kann ich diese Lösung auch austauschen, wie viel Einfluss habe ich auf diese Lösungen zum Beispiel? Ne? Stichwort Wechselfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit. Deswegen, ich glaube, dass dieses Thema Souveränität auf einer viel höheren Ebene als nur im Bereich der Software einzusetzen ist, sondern generell man sich um das Thema einfach mehr kümmern müsste.
Sie hatten ja den Punkt Preis angesprochen. Spart man denn mit Open Source tatsächlich oder fließt das Geld nur in andere, möglicherweise eher nationale Kanäle? Also mehr Schulungen, Services, Integrationen? Portierung von Anwendungen?
Letztendlich ist es so, glaube ich, kurzfristig ist es so, dass natürlich der Aufwachs an Kompetenzen, an Fähigkeiten, wie selber schon gerade angesprochen, initial sich jetzt zu höheren Kosten führt, wenn man Veränderungen herbeiführt. Mittelfristig finde ich schwer zu sagen, ehrlicherweise, aber langfristig wird es, glaube ich, schon günstiger werden mit Open Source. Es ist aber auch so, auch konkret auf die Frage nochmal einzugehen, ich glaube, dass das Geld natürlich dann woanders hinfließt, weil es nicht mehr Lizenzkosten sind, es sind dann mehr serviceorientierte Kosten. Das heißt auch diese Denkweise, momentan bezahlen wir alles für Lizenzen. Wir würden dann wirklich für Service bezahlen. Und ob dieser Service dann vielleicht dann doch eher der deutschen Wirtschaft zugutekommt oder europäischen Wirtschaften, wäre ja kein schlechter Nebeneffekt, sagen wir es mal so. Von daher, ich glaube, unser Ziel sollte sein, dass wir ein nationales, ein europäisches Open-Source-Ökosystem haben, den professionalisierten Open-Source-Markt weiter ausbauen, weil wir da zum einen mehr Service bekommen, besseren Service bekommen, und zum Zweiten natürlich auch aus wirtschaftspolitischer Sicht, dass für uns einfach vorteilhaft sein könnte, wenn wir so agieren.
Bei Open Source in der Verwaltung denkt man ja an Linux und ähnliche, ich sag mal, problematische Umsetzungen. Wie ist denn da der Usability-Stand heute? Hat sich das, ich hoffe mal, verbessert?
Ja, also ich glaube, wenn man so das ein oder andere Paper liest, befinden wir uns, glaube ich, in der dritten Phase, in der dritten Welle. Ich glaube, vor 20 Jahren gab es so das erste Mal, wo man Open Source versucht hat, in die Verwaltung zu bekommen, dann nochmal so vor 10 Jahren, und jetzt ist man so in dem dritten Anlauf. Ja, es hat sich ganz viel geändert. Und vor allen Dingen, das ist auch einer der Ansätze von Zendes, ja, das gemeinschaftlich zu machen. München oder auch das Auswärtige Amt damals waren so Insellösungen, womit man gestartet ist. Wichtig ist, dass man das übergreifend strukturiert. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo wir jetzt gerade daran arbeiten, dass wir das über die Grenzen der einzelnen Kommune, des einzelnen Landes, des einzelnen Bundesressourcen weg, Gesamtverwaltung angehen. Und ja, die Usability, die Produkte sind viel, viel besser geworden, weil auch das muss man sich vor Augen führen. Die großen Hyperscaler nutzen auch extrem viel Open Source. Also es ist jetzt kein Nischenmarkt mehr, sondern eigentlich ist das, wo die meiste Innovation herkommt, wo die meiste Bewegung gerade drin ist, weltweit, das ist Open Source. Und davon profitieren wir als Verwaltung noch viel zu wenig.
Hilft das Tennis auch bei einer beschleunigten Umsetzung? Ich war schon erstaunt, wenn man so von Projekten hört, wie jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein, dass es gleich mehrere Jahre dauert, bis dann mal so ein Grundstein gelegt wird, bis mal ein Rollout für einen digital souveränen Arbeitsplatz gestartet wurde. Geht das dann schneller oder?
Ja, also ich hoffe schon, natürlich, das sind alles so anfängliche Projekte, die man jetzt gemacht hat. Und man muss natürlich, lernt natürlich bei jedem Projekt. Schleswig-Holstein lernt, und wir wollen von die Sachen, die da passiert sind, auch davon wieder lernen. Ich glaube, dass man auch so ein bisschen, das ist fairerweise meistens ja keine technische Riesenherausforderung, sondern in vielen Bereichen ist ja wirklich ein Change-Prozess, wo man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen muss und muss sagen, wir machen jetzt etwas anderes, wir verändern jetzt etwas. Weil rein funktional, ob ich jetzt mit einem Collabora-Tool ein Dokument bearbeite oder mit einer Office 365-Lizenz, das ist grundsätzlich ja kein Riesenunterschied. Ob ich eine Videokonferenz, der Button rechts oder der Button links ist, kein Riesenunterschied. Ich glaube, es ist mehr, dass man muss die Leute mitnehmen, man muss erklären, was da passiert. Und da wollen wir auch gerne unterstützen. Und ich glaube und hoffe sehr, dass wir da viel, viel schneller werden. Und die bisherigen Erfahrungen, die wir selbst in den letzten Monaten getätigt haben, weil wir ja schon ein paar Nutzer haben, mit denen wir interagieren, sind schon sehr positiv. Und da haben wir schon die eine oder andere Migration hinbekommen.
Mhm. Ja, vielleicht noch als Abschlussfrage. Was können Unternehmen oder vielleicht auch Privatpersonen von Zendes in Sachen digitale Souveränität lernen und übernehmen? Und umgekehrt auch, was glauben Sie, was Sie von Unternehmen und lernen können und übernehmen können?
Grundsätzlich kann man von allen lernen und sollte man auch von allen lernen. Es ist ja so, dass wir natürlich gerade versuchen, dieses Thema Open Source für die Verwaltung fassbarer, nutzbarer zu machen. Und das, was wir da tun, machen wir auch alles transparent. Auf der Plattform Open Code haben wir aufgeschrieben, was aus unserer Sicht die besseren Lizenzen sind, was vielleicht schlechtere Lizenzen sind. Das kann jeder einsehen. Das ist eine öffentliche Plattform, opencode.de. Von daher teilen wir natürlich auch das, was wir da machen. Und sind natürlich auch froh, wenn wir Feedback kriegen von anderen, von außen und sagen, das solltet ihr mal anders machen. Ich habe da noch eine Idee oder wir machen gerade folgendes Projekt. Das, was wir jetzt auf dem, ich sag mal, europäischen Ebene machen, mit verschiedenen Ländern uns auszutauschen, sollten wir auch viel mehr mit der Industrie tun. Wo wir halt immer so ein bisschen gucken müssen, ist natürlich, welche spezielle Aufgabe hat A oder B und wofür werden Mittel eingesetzt letztendlich. Aber da es Open Source ist, ist es offen. Und das ist etwas, was mir auch immer sehr wichtig ist, Public Money, Public Code, das veröffentlichen wir, da gehen wir auch zur öffentlichen Diskussion dazu und hoffen auch dadurch, dass wir da vielleicht auch ein Stück weit so Leute anpieksen und sagen, hör mal zu, guck dir das doch mal an, nutz doch mal was anderes, dass wir da auch in gute Diskussionen kommen und gemeinsam voneinander lernen können.
Ja, danke schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Mein Gesprächspartner war heute Andreas Reckert-Lodde, Geschäftsführer des Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung Zendes. Mein Name ist Manfred Bremmer, ich bin Redakteur bei der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.